SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
Happy dog, keep dogging. Happy dog. Talk about things you'd like to do. You've got to have a dream. If you don't have a dream, how are you gonna have a dream come true?
Um einen echten TikTok-Star geht es heute bei uns. Franz Kafka. Wer hätte das gedacht? Er hat nicht nur sein eigenes Adjektiv, Kafkaesque, er ist auch auf Social Media sehr präsent, 100 Jahre nach seinem Tod 1924. Wir stellen die neue Biografie von Rüdiger Safranski vor. In einer Düsseldorfer Buchhandlung kümmert sich jetzt, neben echten Menschen, auch eine Roboterin um die Kunden. Wir sprechen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Buchhandel. KI beschäftigt auch den Filmemacher Werner Herzog sehr, der immer auf der Suche nach der Wahrheit ist. Um sein neues Buch, Die Zukunft der Wahrheit, geht es jetzt gleich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Dazu Musik von der US-amerikanischen Jazzsängerin Stacey Kent. Summer Me, Winter Me heißt ihr aktuelles Album.
Talk about the star, looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about the girl, talk about the boy, counting all the ripples on the sea. Keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You've got to have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? If you don't talk happy and you never have a dream, you will never have a dream. Happy talk, keep talking. Happy talk.
Durch Filme wie Agier, der Zorn Gottes oder Fitzcarraldo mit dem cholerischen Borderliner Klaus Kinski in der Hauptrolle wurde er weltbekannt. Der Regisseur Werner Herzog. Herzog hat höchst unterschiedliche Filme und Dokumentationen gedreht. Einen über Höhlenmalerei in Frankreich etwa oder Grizzly Man über einen Tierschützer, der 13 Jahre lang zusammen mit einem Grizzlybären in Alaska gelebt hat. Was sein Werk in seiner ganzen Disparatheit vielleicht eint, das ist die Suche nach der Wahrheit, nicht im Sinne von Fakten. Werner Herzog selbst hat das mal so erklärt. Fakten per se geben mir keine Wahrheit. Das Telefonbuch von Manhattan mit 4 Millionen Einträgen ist uninspirierend. Wir wissen die Namen und wir wissen die Telefonnummern und die Adresse dazu. Warum aber Herr John Smith jede Nacht in sein Kissen weint, das wissen wir nicht. Und hinter dem bin ich her. Über seine spezielle Art der Wahrheitssuche hat Werner Herzog jetzt ein Buch geschrieben. Die Zukunft der Wahrheit. Knut Kortzen hat es gelesen und mit Werner Herzog gesprochen.
Schauen Sie, in den letzten 2 Jahren habe ich 3 Bücher geschrieben. Einen Roman, Das Dämmern der Welt, dann meine Memoiren und Die Zukunft der Wahrheit. Ich habe einen massiven literarischen Output im Moment. Aber in derselben Zeit habe ich auch 2 Filme gedreht.
An künstlerischer Produktivität lässt es Werner Herzog also auch im Alter von 81 Jahren nicht missen. Wie es um die Wahrheit bestellt ist in Zeiten von Photoshop, Deepfakes und allgegenwärtiger digitaler Technologie, dieser Frage will er in seinem Buch nachgehen.
Welche Zukunft hat eigentlich die Wahrheit heute mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz? Welche Zukunft haben wir da, wo wir kaum mehr unterscheiden können, ob eine E-Mail, die Sie erreichen, nicht von künstlicher Intelligenz, von einem Roboter geschrieben ist oder eine Rede oder ein Politiker, der im Fernsehen auftritt, den können Sie heute schon künstlich herstellen. Mit allen Gesichtsausdrücken, mit seinem Sprachduktus, mit seiner Intonation, mit seiner Stimme sozusagen auch.
So ist es Werner Herzog kürzlich selbst gegangen, als eine KI einen so nie stattgefunden habenden Dialog zwischen ihm und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek fingierte.
My name is AI. I am code. I know more than you. And I'm better.
Vor kurzem hat man Werner Herzog gebeten, jene Lyrik einzulesen, die eine KI geschrieben hat. Code Da Vinci 002, eine frühe Version von ChatGPT. Und da Herzog, der selbst seit seiner Jugend Gedichte schreibt, diese von einem Roboter erzeugte Poesie für besser hielt als fast alles, was er in den vergangenen Jahrzehnten gelesen hatte, machte er mit, schreibt er in seinem jüngsten Buch. Der schmale Band von gerade mal 100 Seiten vereint nochmal jene Grundüberzeugungen, für die er seit jeher steht und die sich in seinem Begriff der ekstatischen Wahrheit bündeln. Nur die Kunst, die Musik, die Literatur, das Kino können sie seiner Meinung nach hervorbringen. Werner Herzog geht es auch in seinen Dokumentarfilmen immer darum, eine tiefere Schicht von Wahrheit zu erkunden, die uns jenseits des Vermittelns reiner Information ein fernes Echo von etwas vermittelt, das uns innerlich erleuchten kann.
Eine Wahrheit zu finden, die einen illuminiert, eine ekstatische Wahrheit im Widerspruch zu dem sogenannten Cinema Verité, das ja die Wahrheit in Anspruch nimmt und im Grunde genommen aber immer auf der Oberfläche des Möglichen geblieben ist. Das phänotypisch Oberflächliche, was da ist, wird beschrieben, wo ein viel zu großer Wert dem Faktum beigemessen wird.
Das Faktum sei mehr etwas für die Buchhalter, so Werner Herzog. Wenn Fakten alleine zählten, wäre das Telefonbuch das Buch der Bücher, formuliert er griffig. Man denkt an Maxim Gorkis Theaterstück Sommergäste. Darin brüllt eine etwas beschränkte Figur immer wieder, das ist ein Faktum, bis sie im vierten Akt nur noch schnattert, Faktum, Fakt, Fakt, wie die Enten zu sagen pflegen. Herzog geht es um eine Überhöhung und Stilisierung der Realität auf seiner Wahrheitssuche.
Bezeichnenderweise hat André Gide, der französische Schriftsteller, einmal gesagt, ich verändere Fakten in der Weise, dass sie der Wahrheit näher kommen als der Realität. Das ist wunderbar gesagt und das beste und einfachste aller Beispiele ist Michelangelo mit seiner Skulptur von der Pietà. Wenn man sich den Jesus ansieht, vom Kreuz abgenommen, sehen wir in das Gesicht eines 33-jährigen Mannes. Und wenn wir uns das Gesicht seiner Mutter anschauen, stellen wir fest, dass die Mutter 15 Jahre erst ist oder vielleicht 17. Jetzt kommt meine Frage. Hat Michelangelo versucht, uns Fake News zu geben? Hat er versucht, uns zu betrügen? Hat er versucht, uns zu belügen? Natürlich hat er das nicht. Er hat die Fakten so verändert, dass sie auf einmal einen Wahrheitsgehalt bekommen. Also die Wahrheit des Schmerzensmanns und die Wahrheit der Jungfrau Maria.
So nachvollziehbar diese künstlerische Argumentation ist, so merkwürdig mutet es an, dass Herzog auch in diesem Buch, wie schon in seinen Memoiren »Jeder für sich und Gott gegen alle«, William Shakespeare einen Satz in den Mund legt, den man in dessen Werk vergeblich suchen wird. Er lautet »Die wahrhaftigste Dichtung ist die, die am meisten vortäuscht«. Ob Herzog auch hier so vorgeht, wie bei dem schönen, aber von ihm frei erfundenen Satz »Manchmal träumt der Krieg von sich selbst«, den er in seiner großartigen Doku »Lo and Behold, wovon träumt das Internet« dem Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz untergeschoben hat? In diesem Punkt, räumt Werner Herzog freimütig ein, nehme er es selbst nicht so genau mit der Wahrheit. Allerdings würde er solche Fälschungen als solche kenntlich machen.
Ich lasse ja auch das Publikum immer wissen, hier habe ich auf einmal ein Zitat von Blaise Pascal, dem Philosophen, erfunden. Klar, Pascal hätte es auch nicht schöner sagen können.
Über nie verwirklichte Filmprojekte, eines davon mit dem Boxer Mike Tyson, schreibt Herzog auch in die Zukunft der Wahrheit. Man erfährt Wissenswertes über die Entstehung hierzulande nie gezeigter Spielfilme wie Family Romance LLC oder The Incident of Loch Ness. In letzterem spielte Werner Herzog 2004 auf Bitten seines Freundes, des Regisseurs Zack Penn, sich selbst und sprach den nicht eben unbescheidenen Satz: Mit mir beginnt die Wahrheit im Film. Kein Zitat signalisiert besser, warum man Werner Herzogs Suche nach der Wahrheit mit der nötigen Vorsicht begegnen sollte.
Wahrheit ist etwas, das können wir nur mit Kneifzangen anfassen, weil es niemand weiß, was das wirklich ist. Weder der Papst in Rom, noch die Mathematiker, noch die Philosophen können Ihnen da Auskunft geben.
Das sagt der Regisseur Werner Herzog. Sein Buch »Die Zukunft der Wahrheit« erscheint morgen bei Hansa. Knut Kortzen hat es vorgestellt.
Don't talk of stars burning above. If you're in love, show me. Tell me no dreams filled with desire. If you're on fire, show me. Here we are together in the middle of the night. Don't talk of spring, just hold me tight. Anyone who's ever been in love will tell you that this is no time for a chat. Haven't your lips longed for my touch? Don't say how much, show me, show me. Don't talk of love lasting through time. Make me no undying vow. Show.
Künstliche Intelligenz verfasst inzwischen schon beeindruckend gute Gedichte. Diese etwas gespenstische Erfahrung hat der Regisseur Werner Herzog gemacht, wie wir gerade gehört haben. KI wird inzwischen sehr vielfältig eingesetzt, auch im lokalen Buchhandel. Eine der Pionierinnen auf diesem Gebiet ist die Düsseldorfer Buchhändlerin Anja Urbschardt. Ende 2021, mitten in der Pandemie, hat sie in Düsseldorf ihre Buchhandlung Local Bookshop gegründet und pflegt dort den analogen, lokalen Buchhandel, setzt aber gleichzeitig auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Guten Tag, Frau Urbschardt.
Hallo, Frau Höfer.
Schon seit Beginn haben Sie eine sehr fleißige Mitarbeiterin im Laden, eine Roboterin namens Pepperbook. Und die ist tatsächlich weiblich, das steht fest.
Das steht fest. Also bei uns ist sie weiblich. Und es ist ganz witzig, also wenn man sie fragt, dann sagt sie sozusagen, es ist ihr egal, ob sie männlich oder weiblich ist. In manchen Ländern ist sie eher männlich, in manchen ist sie eher weiblich, aber für sie spielt das keine Rolle. Also das bricht sie auch tatsächlich auf, diese Geschlechterrolle. Und wir haben uns dafür entschieden, Technik ist sehr, sehr männlich eigentlich geprägt, dass wir das auch zum Ausdruck bringen, quasi, dass sie bei uns eine Frau ist. Und gerade den Mädchen, den Kindern gefällt es sehr gut.
Ja, ich habe Bilder gesehen. Sie hat ja auch ungefähr Kindergröße und guckt sehr freundlich. Was macht Peppa alles?
Also bei uns im Laden ist sie so ein bisschen die Verkörperung eigentlich der Digitalisierung. Also sie bringt einmal so in einer sehr schönen Form zum Ausdruck, was wir zeigen wollen, nämlich die digitale Transformation und dass sich das sehr gut mit dem Buchhandel, den man ja eher so ein bisschen klassisch, traditionell oder alt wahrnimmt, so die Verbindung. Sie beantwortet Fragen, sie kann Antworten zu Wetter oder zu Fußballergebnissen geben. Sie kann aber auch mit den Kindern spielen. Also sie hat ganz viele Online-Spiele und so weiter. Also es ist aktuell noch nicht so, dass sie jetzt Buchtipps gibt. Das wird zukünftig der Fall sein. Aber aktuell ist sie tatsächlich dazu da, um die Digitalisierung zu zeigen und einfach auch einen Roboter in die Welt zu bringen, den unsere Kundinnen und Kunden bei uns tatsächlich so zum ersten Mal gesehen haben. Und da haben wir jetzt auch im Laufe der 2 Jahre eine große Veränderung in der Wahrnehmung feststellen können. Also von, oh, ein Roboter, der uns unseren Job wegnimmt, bis hin zu, oh, ein Roboter, wie spannend. Also das merkt man schon.
Dass er den Job wegnimmt, das befürchten Sie aber noch nicht, oder?
Nein, also ich glaube, wenn das so wäre, dann hätten wir als Buchhändlerinnen und Menschen so ein bisschen versagt. Aber dass sie uns zukünftig noch mehr unterstützen kann, da würden wir uns sehr freuen, weil wir haben ja eine humanoide Roboterin und das macht einfach auch Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten und zu interagieren.
Viele Menschen haben ja schon so etwas Berührungsängste mit neuen Technologien und auch eine große Skepsis. Das haben sie gar nicht, oder? Bei ihnen spürt man eine echte Begeisterung für diese neuen Sachen.
Ja, total. Also ich denke, dass neue Technologien uns zukünftig wirklich mehr unterstützen können und helfen können, Dinge zu erledigen, als dass sie uns in irgendeiner Form, gefährlich werden können. Also als wir angefangen haben, jetzt vor 2 Jahren mit dem Buchladen, waren wir ja digital und technologisch noch gar nicht auf dem Stand, wie wir es jetzt sind. Also wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen wir ja ganz anders darüber als noch vor 2 Jahren oder sogar vor 1 Jahr. Also es hat sich ja rasant verändert. Also kann man nicht sagen, es ist nicht ganz ungefährlich. Es ist schon eine wichtige Situation gerade, wo bestimmt auch viele Stellschrauben gestellt werden, wie wir zukünftig gesellschaftlich und wirtschaftlich leben werden. Aber wenn wir uns weiterbilden und uns dafür interessieren und überlegen, was nützlich sein kann an einer künstlichen Intelligenz, dann glaube ich, wird es mehr Chancen geben als Gefahren.
In Ihrem Alltag als Buchhändlerin arbeiten Sie auch schon sehr viel mit dem KI-Programm ChatGPT. Das hat sich ja in den letzten Jahren wirklich rasant verbessert und das bringt inzwischen schon ziemlich gute Texte hervor, muss man sagen. Und solche Texte setzen Sie auch ein. Wo machen Sie das?
Also wir machen das in verschiedenen Dingen. Also grundsätzlich muss man sagen, wir experimentieren, wie vermutlich sehr viele Menschen gerade auch noch sehr damit. Und wir nutzen es gerade aktuell, um Buchtipps zu erstellen, um zum Beispiel für unsere Internetseiten Texte zu erstellen, um Pressemeldungen für Veranstaltungen rauszugeben. Oder auch wir haben zum Beispiel ein Bücherabo, das wir kuratieren und das jeden Monat an unsere Abonnentinnen und Abonnenten verschickt wird. Und dafür stellen wir immer persönliche Anschreiben zusammen. Und das lassen wir mittlerweile auch von ChatGPT schreiben. Jetzt muss man sagen, wir haben tatsächlich auch das Upgrade. Also es gibt auch da ja aktuell verschiedene Varianten. Wir nutzen da tatsächlich das absolut aktuellste mit aktuellen Daten und mit Echtzeitinformationen über das Internet. Und das ist schon im Vergleich noch von vor ein paar Monaten nochmal eine deutliche Verbesserung.
Das heißt, die Texte, die sind wirklich substanziell und gut, mehr als ein Klappentext?
Ja, definitiv, weil es durchaus auch überraschende Formulierungen gibt, weil es immer auch Bezüge zu aktuellen Themen gibt. Wenn jetzt zum Beispiel es Theaterstücke gerade gibt zu einem bestimmten Buch, dann wird das auch aus dem Internet abgefragt und mit in die Texte verarbeitet, so dass man doch gerade was Informationen angeht, da nochmal einen Mehrwert hat zu Klappentexten auf Büchern oder auch zu Texten, die wir uns selber überlegen.
Wenn Sie eine Inhaltsangabe für ein Buch brauchen, was geben Sie dann ein eigentlich in ChatGPT?
Also es ist tatsächlich so, dass es nicht unbedingt immer eine einmalige Eingabe ist, sondern dass man gegenseitig interagiert. Wenn wir Buchbesprechungen auswählen, dann geben wir erstmal natürlich das Buch ein und die Autorin. Und dann versuchen wir es mit der Zeit so ein bisschen zu verfeinern, dass wir sagen, es ist ein Text für einen 20-jährigen Mann, es ist ein Text für ein 7-jähriges Kind, so dass wir uns da ein bisschen annähern und immer Verfeinerungen quasi auswählen, bis wir sagen, so, das hört sich jetzt ganz gut an. Und teilweise geben wir natürlich auch noch unsere eigenen Texte mit hinzu, das ist klar. Aber es ist tatsächlich ein Prozess und nicht eine einmalige Eingabe, gib mir eine Inhaltsangabe zu dem und dem Buch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es so ein bisschen eine Zusammenarbeit ist und nicht einfach nur eine einmalige Geschichte. Also im Grunde könnte man sagen, auch fast ein kreativer Prozess.
Also eher ein Dialog eigentlich dann ja mit dieser künstlichen Intelligenz.
Ja, genau. Ein Dialog, das würde ganz gut passen.
Und wo denken Sie, gerät die KI dann doch noch an ihre Grenzen? Wo ist der menschliche Faktor nach wie vor unverzichtbar?
Also unverzichtbar sicherlich da, wo es darum geht, genau zu recherchieren, ob es auch die richtige Antwort ist. Das ist ja so, dass die künstliche Intelligenz oder in dem Fall ChatGPT ja nur auf Daten zugreift. Es ist ja keine Reflexion oder sie hat auch keine Vorstellung von etwas oder sie kann auch nichts Neues hervorbringen, sondern es ist tatsächlich eine Ansammlung von Daten. Darauf greift sie zurück und er rechnet daraus einen Text. Und das kann manchmal sehr gelungen sein, das kann aber auch manchmal total falsch sein. Und da sollte man natürlich schon drauf achten, dass man da keine Falschaussagen in die Welt bringt. Oder manchmal hat man auch komplett falsche Buchbesprechungen, die gar nicht zu diesem Buch passen. Und wenn man das dann nochmal verfeinert und sagt, das ist jetzt aber falsch, das passt nicht zum Buch, dann kommt auch gerne, oh, Entschuldigung, dass ich hier die falsche Antwort gegeben habe, ich probiere es nochmal. Also auch dann tritt man wieder in den Dialog und bis man dann das richtige Ergebnis hat.
Wie ist das bei den Kunden? Wie schätzen Sie das ein? Würden die sich auch von einer künstlichen Intelligenz Bücher empfehlen lassen oder freuen die sich doch mehr, wenn das von einem Menschen wie Ihnen kommt?
Ich hoffe, die freuen sich immer noch mehr, wenn es von einem Menschen kommt. Aber es ist ja nicht immer nur entweder oder, sondern ich glaube, dass die Experimentierfreude auch bei Menschen gerade sehr hoch ist, weil alle, glaube ich, merken, dass wir im Moment an einer Stelle sind, wo wir uns besser damit beschäftigen, als dass wir es ignorieren. Und ich glaube, dass unsere Kundinnen und Kunden sicherlich durchaus auch Interesse daran hätten, das einfach mal auszuprobieren. Und wir werden jetzt im Frühjahr unsere Roboterin auch an ChatGPT sozusagen anschließen. Und dann können wir ja nochmal sprechen, wie das so ankommt. Dann werden die Kundinnen und Kunden von uns dann auch die Möglichkeit haben, sich von unserer Pepperbook dann ein Buch empfehlen zu lassen. Und schauen wir mal, was dann dabei rauskommt.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Buchhändlerin Anja Urbschat war das über den Einsatz von KI im Buchhandel. Ihr Local Bookshop befindet sich physisch in Düsseldorf und im Netz unter localbook.shop.de.
Stranger beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on the streets of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Try not to be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool. For Paris can be so beautifully cruel. Just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware, there's love in the air.
Vor 2 Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland seinen Eroberungsfeldzug gegen die Ukraine begonnen. Hunderttausende Menschen sind in diesem Krieg bislang ums Leben gekommen. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben versucht, sich in den Nachbarländern in Sicherheit zu bringen. Wie erleben die Menschen auf beiden Seiten diese Tragödie? Diese Frage hat die Illustratorin Nora Krug beschäftigt. Seit mehr als 20 Jahren lebt die gebürtige Karlsruherin in New York und hat mit ihrer Graphic Memoir Heimat, ein deutsches Familienalbum, international für Aufsehen gesorgt. Jetzt ist ein neues literarisch-grafisches Sachbuch von ihr erschienen, Im Krieg. 2 illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Silke Arning stellt es vor.
Es ist nicht ganz einfach, diesen neuen Band von Nora Krug auf einen Nenner zu bringen. Es ist kein Comic, auch keine Graphic Novel, also keine illustrierte Erzählung. Sie selbst nennt es visuellen Journalismus. Und so sind Auszüge aus ihrem neuen Buch Im Krieg bereits in der Los Angeles Times erschienen. 1 Jahr lang, genau seit dem ersten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine, hat die New Yorker Autorin den Verlauf des Krieges anhand 2 Zeitzeugenberichte verfolgt. Einmal in der Woche nahm sie dazu Kontakt mit der Kiewer Journalistin K. und dem russischen Künstler D. auf, um ihre Alltagserfahrungen abzufragen, ihren ganz unterschiedlichen Blick auf das Kriegsgeschehen einzufangen. Die russische Perspektive mit ins Boot zu holen, war ihr extrem wichtig, wenngleich nicht unproblematisch.
Das Ziel war jetzt nie, einen in Anführungsstrichen guten Russen zu zeigen, also einen Helden, gleichzeitig aber auch keinen Putin-Unterstützer oder Fanatiker, sondern eher eine komplexe Perspektive zu zeigen, eines Mannes, der gegen Putin ist und auch mutig genug ist, mir gegenüber ein Jahr lang sich dazu zu positionieren. Gleichzeitig aber sich selber eingesteht, dass er sich nicht traut, momentan auf Demonstrationen zu gehen, dass er sich nicht traut, im Exil in Frankreich öffentlich sich zu positionieren gegen den Krieg, dass er kein Aktivist ist.
Die wöchentlichen Notizen aus Kiew und St. Petersburg hat Nora Krug in einen Fließtext übersetzt, Fakten und Zahlen zuvor noch einmal geprüft, dann jeweils auf einer Doppelseite gegenübergestellt. Eine starke Wirkung, besonders bei der Gleichzeitigkeit extrem unterschiedlicher Kriegserfahrungen. Nach den ersten Bombardements zum Beispiel bringt die Kiewer Journalistin ihre beiden Kinder, 2 und 6 Jahre alt, nach Kopenhagen in Sicherheit, um dann als Berichterstatterin an die Front zurückzukehren. Die Kinder des russischen Künstlers nehmen den Krieg erst dann zur Kenntnis, als sie in Petersburg wegen des Boykotts kein Nintendo-Spiel mehr kaufen können. Im Sommer fahren die Russen zum Strandurlaub auf die Krim und werden von der ukrainischen Gegenoffensive erfasst. Zur selben Zeit entdeckt die Kiewer Journalistin ein russisches Propagandavideo über ihren Freund, einen Menschenrechtsaktivisten und Pazifisten, der in russische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Ohnmacht und Schmerz sprechen aus ihrer Schilderung. Tod, Zerstörung und Verlust sind Erfahrungen, mit denen die Frau aus Kiew jeden Tag aufs Neue umgehen muss. Bedroht fühlt sich aber auch der russische Künstler. Doch bei ihm sei es eher ein innerer Kampf, hat Nora Krug beobachtet.
Also den Kampf mit dem Regime des Landes, das er eigentlich liebt, weil es seine Heimat ist. Der Kampf aber auch mit der eigenen Passivität, gesteht sich auch ein, dass er oft nicht genug tut. Das war für mich sehr interessant zu beobachten. Und für mich ist das deswegen eine wichtige Perspektive, weil sie, finde ich, eine Art Spiegel darstellt. Also die Hoffnung ist, dass der Leser und die Leserin sich dann darin spiegeln und vielleicht selbst mit unserer eigenen Passivität auseinandersetzen. Tun wir genug? Was können wir noch mehr tun, um uns gegen Russland, aber auch andere tyrannische Tendenzen zu wehren und aktiv zu werden? Also tun wir genug gegen die AfD? Tun wir genug in den USA gegen Donald Trump?
An dieser Stelle scheinen die Tagebucheinträge des russischen Künstlers eine Ahnung zu vermitteln. Die verzweifelten Bemühungen, sich und die Familie dem totalitären Staatsgriff zu entziehen, Papiere zu bekommen, Arbeit im Ausland auswandern zu können. Und dann die traurige Erkenntnis, es macht mehr Angst, Russland zu verlassen, weil man Angst hat, im Ausland einsam zu sein.
Was mir sehr wichtig war, dass wir ja oft in den Medienberichterstattungen sehr wenig über die Alltagserfahrung der Menschen erfahren. Also wir lesen über das Kriegsgeschehen, über die Entwicklung des Krieges, was natürlich sehr wichtig ist. Also die Fakten sind ganz wichtig und unbestreitbar. Aber es sind eben gerade die persönlichen Erzählungen, die uns auch nochmal einen tieferen und anderen und emotionaleren Einblick verschaffen können.
Und es bleibt nicht bei den Alltagsberichten. Nora Krug bringt die beiden dazu, mit sich selbst ehrlich ins Gericht zu gehen, über Verantwortung, Schuld und Hass. Beide Stimmen kommen ins Nachdenken über Kategorien, die in diesem Krieg nur zu gern auch politisch ausgeschlachtet werden, über Heimat und Patriotismus, über kulturelle Zugehörigkeit und Identität. So entsteht ein sehr komplexes, ambivalentes Bild. Der Band Im Krieg, 2 illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, will nicht erklären oder versöhnen. Es sind diese 2 sehr unterschiedlichen, individuellen Stimmen, denen Nora Krug eine Bühne gibt. Textlich hält sie sich ohnehin ganz zurück. Sie spricht allein durch ihre farblich bedeckt gehaltenen Illustrationen, die die Emotionen der beiden Menschen bildlich verstärken, ihre Ängste, Sorgen und Hoffnungen. Gleichzeitig ist Nora Krug ganz um die Anonymität ihrer Zeitzeugen bemüht, die man nie wirklich erfasst, sondern nur schemenhaft von der Seite oder von hinten. Immer wieder liegt der Fokus auf der Körperhaltung. Hände spielen eine große Rolle in den Zeichnungen. Ohne aufdringlich oder übergriffig zu werden, schafft Nora Krug so sehr persönliche Innenansichten. Bemerkenswert, unaufgeregt, sehr sensibel und zugleich sehr intensiv. Im Krieg ist ein eindrücklicher Appell, genau hinzusehen.
Silke Arning über Nora Krug im Krieg, 2 illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, erschienen bei Penguin.
If you go away on this summer day,
then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high. When the days were young and the nights were long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain. If you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away.
Mit Erich Kästner verbinden die meisten vor allem Kinderbücher wie Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton oder Das fliegende Klassenzimmer. Aber Kästner schrieb auch sehr gute zeitkritische Gedichte, Bühnenstücke und Essays. Vor 125 Jahren, am 23. Februar 1899, kam er in Dresden zur Welt. 1933 wurden seine Werke, darunter der Großstadtroman Fabian, Opfer der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat, zeterte Goebbels damals. Kästner stand selbst dabei, unter den Zuschauern am Berliner Opernplatz. Später sagte er: Ich hatte angesichts der Scheiterhaufen nicht aufgeschrien. Ich hatte nicht einmal mit der Faust gedroht. Ich hatte sie nur in der Tasche geballt. Das nenne ich mir einen Helden. Kästner blieb im NS-Deutschland, um Zeugnis ablegen zu können, auf eigene Gefahr. Die Gestapo hat ihn in ihre Mühlen genommen, aber Glück und Chuzpe haben ihm das Leben gerettet. In diesen Zeiten, wo man wieder für die Demokratie auf die Straße gehen muss, sollten wir vielleicht wieder mehr Kästner lesen. Er hat den ganzen Spuk schließlich schon einmal mitgemacht. Wir könnten einiges von ihm lernen. Obwohl er selbst eher skeptisch war, was die Lernfähigkeit der Spezies Mensch angeht. Hören wir ihn selbst mit seinem Gedicht »Die Entwicklung der Menschheit«.
Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr. Sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Caesar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Erich Kästner war das mit seinem Gedicht »Die Entwicklung der Menschheit«. Vor 125 Jahren, am 23. Februar 1899, wurde er in Dresden geboren. Und wir haben heute noch mehr Erich Kästner im Programm. Ab 18.20 Uhr gibt es hier auf SWR 2 das Hörspiel nach seinem Roman Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Eine Produktion des Rundfunks der damaligen DDR aus dem Jahr 1986.
Summer me, winter me, and with your kisses morning me, evening me. And as the world slips far away, star away, forever me with love. Wander me, then by a fire pleasure me, peaceful me. And in the silence quietly whisper me, forever me with love. Forever me with love. And every day I'll gentle you, tender you. And oh, the way I'll velvet you, clover you. I'll wrap you up and ribbon you, rainbow you. And shower you with be mine.
SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin. Wenige Autoren haben es geschafft, zum Adjektiv zu werden. Dieser schon. Franz Kafka, der im Juni 1924, also vor 100 Jahren, mit erst 40 starb. Kafkaesk. Das ist, laut Duden, auf unergründliche Weise bedrohlich. In der Schilderung genau solcher unheimlicher Situation war Kafka von der Verwandlung bis zum Schloss ein Meister. Ohne Frage gehört er zu den bedeutendsten und einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Die Interpretationen sind ohne Zahl und angeblich gibt es über 10.000 Bücher über Kafka. Der Literaturwissenschaftler und Bestsellerautor Rüdiger Safranski fügt jetzt zum 100. Todestag noch eins hinzu. Kafka um sein Leben schreiben. Mein Kollege Alexander Wasner hat es gelesen und erklärt, warum sich auch diese Kafka-Lektüre lohnt.
Um sein Leben schreiben, hat Rüdiger Safranski sein Buch genannt und gleich am Anfang erklärt er, was das bedeutet.
Dieses Buch verfolgt eine einzige Spur im Leben Franz Kafkas. Es ist die eigentlich naheliegende, das Schreiben selbst und sein Kampf darum. Er selbst sagte von sich, ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. In den ekstatischen Zuständen des Schreibens fühlte sich Kafka erst wirklich lebendig.
Eng verbunden damit hat Safranski dann aber doch noch auch ein zweites Thema gefunden, an dem er sich abarbeitet, denn Kafka war mit dem Schreiben eng verbunden, entsprechend passen aber Frauen nicht in sein Leben. Und trotzdem sind sie immer da, die Schwester Ottler, aber auch die Freundinnen, Gefährtinnen, Verlobten, Geliebten, Felice Bauer, Grete Bloch, Julie Wochizek, am Schluss Dora Diamant. An diesen Stationen macht Safranski dann auch die jeweiligen Schriften fest. Das ist ihm wichtiger als die Arbeit in der Versicherung, wichtiger als die Ausflüge Kafkas und wichtiger auch als die Zeitgeschichte. Und das wirkt durchaus plausibel. Natürlich ist Felice Bauer in der Pole Position. Zweimal verlobt sich Kafka mit ihr, zweimal trennt er sich wieder mit Verweis auf seine literarische Existenz. Felice Bauer liest Kafka die in einer Nacht heruntergeschriebene Erzählung Das Urteil vor. Später auch die Verwandlung und das erste große Romanfragment, nämlich den Verschollenen. Safranski liest diesen ersten Roman Kafkas recht traditionell.
Kafka, darin sind sich alle Interpreten einig, zeigt sich hier als Kritiker des modernen Industriekapitalismus in seiner fortgeschrittenen amerikanischen Variante, die er allerdings nur aus Büchern kannte.
Ob das so eindeutig ist, kann man durchaus hinterfragen. Karl Rossmann, der Held, bewundert Amerika. Und die Kritik, um die es hier geht, ist sehr abstrakt. Eigentlich kommt im ganzen Roman nur das Gefühl eines persönlichen Ungenügens heraus. Karl Rossmann scheitert am laufenden Band und er fühlt sich oft fremd. Und Scheitern und Fremdsein, das sind zwei Empfindungen, die schließlich alle Kafka-Helden mit sich herumtragen. Aber, das ist vielleicht der Knackpunkt bei Safranski, man merkt die Selbstsicherheit des an Goethe, Schiller und der ganzen Literaturgeschichte geschulten Biografen. Und man spürt, wie fremd ihm der vorsichtig tastende Schreibstil Kafkas ist. Aber vielleicht ist das ja auch nur wieder ein Zeugnis dafür, wie unterschiedlich man Kafkas Werk lesen kann. Safranski liest sehr sorgfältig entlang der Biografie ausgewählte Erzählungen und die Romane und wo es sich anbietet, nähert er sich den großen Themen. Religion, Schuldgefühle, der Vater, die Sexualität. Es ist ein Kafka mit allem, für alle. Biografie, Essays, Werkmonographie, alles verbindet der Bestsellerautor Safranski elegant in seiner Kafka-Deutung. Er ist, es gab mal ein Projekt von Wolfgang Herrndorf mit diesem Namen, er ist ein dabei außerordentlich höflicher Paparazzi. Nichts wird ausgespart, aber alles wird diskret behandelt. Das ist angenehm. Man erfährt sogar von der Möglichkeit, dass Kafka Vater eines Kindes war.
Grete, die mit Felice befreundet blieb, wird viele Jahre später, 1940, in einem Brief an einen Freund berichten, dass sie im Spätsommer 1914 einen Sohn zur Welt gebracht habe. Ihre Andeutungen über dessen Vater haben die Spekulationen angeregt, es könnte sich dabei um Kafka handeln. Genaues weiß man nicht, nur dass dieser Sohn im Alter von 7 Jahren 1921 starb. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass Kafka selbst davon etwas gewusst hat.
Safranski, der höfliche Paparazzo, macht allerdings auch etwas nicht. Und auch das macht das Buch angenehm. Kafka ist in den sozialen Medien nämlich ein Superstar. Es gibt hunderte von TikTok-Gruppen und tausende von Beiträgen in seinem Namen. Seine Wirkungsgeschichte ist weltumspannend. Ein seltsamer Widerspruch zum stillen Werk. Safranski lässt diesen Trubel nach dem Tod Kafkas weg. Er beschreibt nur, warum Max Brod sich über Kafkas Bitte hinweggesetzt hat, die unveröffentlichten Manuskripte und Briefe zu verbrennen. Passenderweise endet Safranski mit der letzten Erzählung Kafkas vor dem frühen Tod 1924 über Josephine, eine seltsame Pfeifkünstlerin.
Es gibt da ein fundamentales Missverständnis zwischen Josephine und ihrem Volk. Josephine beklagt sich, sie würde vom Volk nicht verstanden. Sie denkt, was sie pfeift, sei das Entscheidende und das Volk würde das nicht verstehen. Sie selbst aber versteht nicht, was das Volk an ihr zu schätzen weiß. Und das ist eben nicht das Pfeifen selbst, sondern die Stille, die sich darum herum ausbreitet. Das Wunder ist, dass diese Stille es dem Volk erlaubt, sich selbst als Gemeinschaft zu erleben. Was bleibt, ist eine Erinnerung an ihr Pfeifen. Doch, so heißt es am Schluss, war ihr wirkliches Pfeifen nennenswert lauter und lebendiger, als die Erinnerung daran sein wird?
Nein, das Pfeifen war leise und es geschah vielleicht auch im Wald, aber es ist bis heute sehr markant. Safranski lässt sich dabei nicht ein auf die Frage, was die Erinnerung an Kafka heute so laut und lebendig sein lässt, was Kafka so außerordentlich erfolgreich macht. Safranskis Buch ist streng fokussiert auf Franz Kafka und sein Werk zu dessen Zeiten. Zu allem anderen muss man selbst in die Werke hineinschauen und sich fragen, was macht das mit mir, dem Leser? Man kann Rüdiger Safranski für dieses genaue, zurückhaltende Buch dankbar sein.
Das meint mein Kollege Alexander Wasner über Kafka um sein Leben schreiben von Rüdiger Safranski. Es erscheint diese Woche bei Hansa. Summer me
enter me. And with your kisses, morning me, evening me. And as the world slips far away, star away, forever me with love. Wander me, then by a fire, pleasure me, peaceful me. And in the silence, quietly whisper me, forever me with love, forever me with love. And every day I'll gentle you, tender you, and all the way I'll velvet you, clover you. I'll wrap you up and ribbon you, rainbow you, and shower you with
Stefanie Sargnagel ist ein Phänomen. 1986 wurde sie in Wien als Stefanie Sprengnagel geboren und hat als Autorin und Cartoonistin erst die digitale Welt der sozialen Netzwerke und dann die Buchwelt erobert. Mit sarkastischen und provokanten Texten. Wenn es gegen rechts, die FPÖ und patriarchale Männerbünde geht, dann steht sie an vorderster Front. Unter anderem hat sie die weibliche Burschenschaft Hysteria gegründet, eine satirische Aktion gegen rechtsextreme Vereinigungen. Der kultartige Ruf der Autorin hat inzwischen auch die USA erreicht. 2022 wurde Stefanie Sargnagel ans Grinnell College eingeladen, um für Deutschstudierende einen Schreibkurs abzuhalten. Die Sängerin und Schriftstellerin Christiane Rösinger, die mit ihrer Band Lassie Singers zu den Aushängeschildern des deutschen Indie-Pop gehört und zusammen mit Sargnagel die Bühnenshow Legends of Entertainment entwickelt hat, begleitete sie in den Mittleren Westen. Von den Abenteuern der beiden erzählt Stefanie Sargnagel jetzt in ihrem neuen Buch Iowa. Ulrich Rüdenauer hat es gelesen.
Erstmal ein bisschen Wikipedia-Wissen. Iowa ist der 29. Bundesstaat der USA, gelegen im Mittleren Westen. Gut 3 Millionen Einwohner leben dort, fast alle davon weiß. Die größte Stadt mit knapp über 200.000 Einwohnern ist Des Moines. Politisch geht es heute munter zwischen demokratischen und republikanischen Mehrheiten hin und her. Kulturell ist in Iowa wenig zu holen. Die Haupterzeugnisse sind Schweine, Mais, Sojabohnen, Kartoffeln, Rinder und Milchprodukte. Dorthin nach Iowa verschlug es 2022 die österreichische Autorin Stefanie Sargnagel und die Berliner Musikerin Christiane Rösinger, die Speerspitze feministischer Kunst, wie es einmal mit angemessener Selbstverständlichkeit heißt. Die ersten Eindrücke der beiden nach ihrer Ankunft haben durchaus symptomatischen Charakter.
Draußen zieht Iowa an uns vorbei. In der Dunkelheit erkennt man allerdings nicht viel. Rote Windräderlichter blinken am Horizont und scheinen auf und ab zu hüpfen. Die Fastfood-Kettenrestaurants am Wegrand sind dagegen unbeleuchtet. Die Straßen kaum befahren. Alles ist still. Es ist, als flögen wir durch ein Vakuum.
Vakuum trifft es ganz gut. Zumindest für Wiener und Berliner Bohemiens. In Iowa findet sich der größte Truckstop der Welt. Die Landwirtschaftsmesse Iowa State Fair lockt 1 Million Menschen an, die sich bei Jodel-, Cowboy- oder Holzhack-Wettbewerben vergnügen können. Auch am Zielort Grinnell, einer Kleinstadt mit nicht mal 10.000 Bürgern, müssen Sargnagel und Rösinger erst einmal einen Wirklichkeitsschock verdauen.
Der graue Himmel hängt seit Tagen tief über Grinnell und die mit toten Tieren übersäten Straßen strahlen noch intensiver als sonst die Anmutung aus, sie würden nirgends hinführen. Wenn wir einfach eine Straße irgendwohin nehmen würden, wären wir am Ende wahrscheinlich wieder in Grinnell. Man kann sich schon vorstellen, wie man zwischen Beton und Wolken langsam zerquetscht wird. Allerdings wirken die Menschen hier zufriedener, als wir Besucherinnen aus der Großstadt mit unserem herablassenden Mitgefühl vermutet hätten.
Grinnell, Grinnell, boring as hell, singt Christiane Rösinger vor sich hin. Wie eine Insel der Diversität und Intellektualität wirkt da das Grinnell College, eine liberale, private Kunsthochschule, die der eigentliche Grund für die Reise ist. Stefanie Sargnagel soll Deutschstudierenden etwas über Schreiben und Humor beibringen und Christiane Rösinger ist als launische Begleiterin, gute Freundin und seelische Unterstützung in den ersten Iowa-Wochen mit dabei. Solche Schreibworkshops gibt es an vielen Unis der USA und immer wieder dürfen auch deutschsprachige Autorinnen und Autoren dort von ihrem Tun berichten. Das ist natürlich weniger ernstzunehmender Unterricht als vielmehr ein schickes Stipendium mit Auslandsaufenthalt, der wiederum nicht selten in dann eigens verfasste Bücher einfließt. In diesem Fall heißt das Buch schlicht Iowa und es erzählt im lustig-sarkastischen Sargnagelton von der ethnologischen Erkundung des Mittleren Westens, in Fußnoten wunderbar komisch kommentiert und korrigiert von Christiane Rösinger. Das klingt dann etwa so bärbeißig wie hier, wo die Erzählung eines Ausflugs nach Chicago, Illinois von Rösinger folgendermaßen ergänzt wird.
Selten habe ich die unerschrockene Stefanie Sargnagel so hilflos erlebt. Als am Busbahnhof in Chicago, anders als es die App versprochen hatte, kein Linienbus anhielt, brach ihre schöne Google Maps-Welt zusammen und sie verlor jeglichen Halt. Auf was in der Welt ist Verlass, wenn noch nicht mal Google Maps funktioniert? Zum Glück erinnerte ich mich der alten Kulturtechnik des vorbeifahrenden Taxis, mit Handzeichen signalisieren, dass man mitfahren will, und wir wurden gerettet.
Was Humor ist, lässt sich weder recht lehren noch erklären. Aber die Komik im Falle von Iowa entwickelt sich aus dem Zusammenprall von Gegensätzen. Da ist zum einen das Odd-Couple Sargnagel und Rösinger, die eine in der Rolle des etwas weltfremden Millennials, der noch selbstironisch, ein bisschen unberechenbar, den Hang zum Prolligen etwa in einer Absturzbar mit absturzgefährdeten Ureinwohnern auslebend, die andere gibt die reife, abgeklärte, meinungsfreudige, idiosynkratische Szenegröße, die aber abends auf dem Sofa in gemütlicher Freizeitkleidung das Zeiträtsel löst. Als verdienstvolle 60-Jährige darf man sich schon mal gehen lassen. Großstadtdünkel gegen Provinzdumpfheit, wokes College-Leben gegen konservatives Landvolk, Europa versus USA. Aus diesen Oppositionen lassen sich schriftstellerische Funken schlagen. Das ist sehr charmant und von subtilem bis derbem Witz, manchmal ein bisschen berechenbar und nah am Klischee gebaut. Klischees sind ja ein gutes Material für Komik. In Deutschland sind solche lustigen, aber eben auch nicht ganz blöden Bücher anders als in angelsächsischen Ländern ja eher eine Seltenheit. Wer also mal nicht unter seinem Niveau lachen will, sollte zu Iowa greifen.
Eine Empfehlung von Ulrich Rüdenauer. Stefanie Sargnagels lustiger Reisebericht Iowa ist bei Rowohlt 100 Augen erschienen. Und das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Alle Buchtitel und die Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen. Auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR 2 App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Jazzsängerin Stacey Kent und ihrem aktuellen Album Summer Me, Winter Me. Nach den Nachrichten gibt es ab 18.20 Uhr das SWR2-Hörspiel, heute Fabian, der Gang vor die Hunde, nach dem Roman von Erich Kästner. Am 23. Februar ist sein 125. Geburtstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl und Erich Kästner. Tschüss.
Jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans. Les amoureux en auront tout autant.